Wir werden weiter unseren Bibeltext betrachten, den wir letztes Mal schon begonnen haben, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 17 bis 19. Und so Gott uns Zeit schenkt, auch weiter. Aber das war so die Ausgangsgedanken in den vorangegangenen Bibeltexten in dem Zusammenhang dieses Abschnitts hat Petrus an uns gläubige Menschen ein Wort der Ermutigung, gerade an geprüfte Menschen. Und diese Prüfungen beschreibt er nicht vollständig, wie die aussehen. Aber jeder, der sich als Geprüfter versteht, als gläubiger Christ, der Leid erlebt, der findet hier ein Wort des Trostes und der Ermutigung. Und somit war das in Vers 12, war die Ermutigung in dem, dass er sagt, lasst es euch nicht als was Fremdes sein. Das sollte nicht so sein, dass wir der Meinung sind, wenn ich gläubig bin, dann habe ich keine Probleme. Sondern umgekehrt. Es sollte nicht was Befremdeten sein. Dann spricht er von der Verheißung der Freude, dass Prüfungen und Leid im Leben auch zu vielleicht zu dem oberflächlichen Gedanken der Widersprüchlichkeit Freude in sich bergen. Das bekennen und bezeugen auch viele gläubige Menschen, dass das so ist. Das war Vers 13. Dann verspricht er hier eine Glückseligkeit der Stellung und nicht der Erfahrung. Was ist damit gemeint? In Vers 14 sagt er, glückselig seid ihr dann. Also das ist das, was Gott sagt. Nicht, was wir unbedingt erleben. Wir erleben es vielleicht noch nicht. Wir sagen, Leid ist schwer, ist schlecht. Aber er sagt, von Gottes Blick aus bist du dann ein glückseliger Mensch, wenn du in der Vollendung oder in der Vervollständigung der Leiden Christi mit einsteigen kannst und in seinem Namen nach seinem Willen leidest, dann bist du in der Stellung der Glückseligkeit. Das ist, was wir dann vielleicht noch nicht unbedingt erfahren, aber das ist schon die Tatsache. Und wenn wir das später erfahren, dann wird es auch zu unserer Erfahrung. Und dann sagt er in Versen 15 und 16, der leidende Christ verherrlicht Gott. Also nicht bei jedem Leid, bei selbstverschuldeten Versäumnissen, Unterschlagungen, Unehrlichkeiten, wenn wir dafür bestraft werden, sagt er, das meine ich nicht. Aber wenn du als Christ leidest, dann verherrlichst du Gott damit. Das sind alles Gedanken, die dem leidenden Menschen ermutigen sollen, dass wir uns hier wiederfinden in dem Willen Gottes. Und heute, oder wir waren letztens bei diesem Vers stehen geblieben, von dem Gericht am Hause Gottes. Ja, vielleicht teilen wir uns die Gedanken miteinander, weil bestimmt sind die uns gekommen, schon letzte Mal oder auch zu Hause, in der Vertiefung der Bibellese. Wenn jemand hier einen Gedanken dazu hat, dann können wir dem, sollten wir dem reinbringen, wir wollen uns gegenseitig erbauen an dem Wort Gottes. Und wie ich sagte, wir wollen über die Gerichte grundsätzlich noch einen kurzen Überblick uns verschaffen über die Gerichte Gottes als Zeugnisse der Heiligen Schrift, was die Bibel dazu sagt. Aber erstmal, vielleicht hat jemand einen Gedanken zu diesem Vers gerade, dass denn die Zeit ist gekommen, das Gericht anfange beim Haus Gottes. Und so weiter die folgenden Gedanken. Bitte schön. Weil die Anwendung von dem Bibelwort, Geschwister, ist oft sehr breit, ist vielseitig anwendbar, wenn wir die konkrete Bedeutung in dieser Stelle suchen, dann ist gut, dass wir die Texte davor und danach lesen und die Zusammenhänge erkennen. Denn mit Gericht versteht ein Mensch oft das, was ja als eine langzeitige menschliche Erfahrung ist. Wenn wir unser Leben mit Gott verbinden, dann wissen wir auch, dass er ein richtender Gott ist. Und wenn mal was passiert, wir erinnern uns jetzt an die Geschichte von der Kinderbibelwoche, Josef in Ägypten. Das ist, glaube ich, ein sehr für uns bekanntes, erfahrbares Erlebnis, was die Brüder von Josef erleben, als sie zum ersten Mal dahin kommen und Josef sie da nur ein bisschen in die Mangel nimmt, das heißt, er sperrt sie ein und sagt, ihr wollt gar nicht Brot kaufen, ihr seid Betrüger, ihr seid Kundschafter, ihr wollt nur dieses Land erkunden und ihr wollt gar nicht Getreide kaufen. Und sie müssen ein paar Tage im Gefängnis sitzen, dann ist das Erste, was diese Männer miteinander reden, was? Sie erinnern sich an ihre Sünden. Sie sagen, bestimmt ist das, was uns jetzt passiert. Wir wollen doch wirklich ehrlich Brot kaufen, wir sind keine Betrüger. Aber was uns jetzt passiert, ist, weil wir unseren Bruder Josef mal verkauft haben. Deswegen straft Gott uns jetzt. Das ist sehr so verbreitet, diese Erfahrung. Das ist so oft in unserem Leben. Da haut sich einer auf den Finger und was denkt er? Da passiert noch irgendwas, ein Verlust. Oder wie hatte Johann das mal in der Predigt gesagt, da kommen die Fresser. Dann geht eine Waschmaschine kaputt und dann noch was kaputt. Und dann, was denken wir da? Bestimmt ist das ein Gericht. Das ist uns sehr bekannt und das wollen wir auch gar nicht aus der Erfahrung des Glaubens rausnehmen. Nur wir sollten doch unterscheiden. Nicht immer, wenn im Worte Gottes Gericht steht, immer das Gleiche gemeint ist, vielleicht das gleiche Prinzip, aber nicht die Zusammenhänge der Zielsetzung Gottes damit, was er in uns Menschen erreichen möchte oder auch für sein Reich erreichen möchte. Und deswegen, bevor wir uns jetzt nochmal in die Anwendung begeben für diesen Text, wollen wir uns die Gerichte mal anschauen, nicht die gewesen sind in der Menschengeschichte, sondern die jetzt noch in unserem Zeitalter der Gemeinde Jesu gelten und in der Zukunft noch bevorstehen. Das Gericht über die Sünde, ein ganz wichtiges Prinzip, und das kennen jetzt so in der Erfahrung des Glaubens soll uns das eine ganz große Freude und Dankbarkeit bringen, wenn wir daran denken, was Jesus hier mit diesem Wort ausspricht. Das ist der Abend vor seiner Kreuzigung in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern, sagt Jesus diese Worte. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Also es gibt ein Gericht über die Sünde. Und dieses Gericht über die Sünde war nicht in dem, dass man den Teufel gebunden hat, bestraft hat, geschlagen hat oder noch was, sondern das Gericht bestand in dem, dass der Sohn Gottes das an sich machen ließ. Das Gericht über die Sünde bestand in dem, dass Jesus die Sünde auf sich nahm, sich verspotten ließ, sich in die Hände der Sünder gab und sie mit ihm machten, was sie wollten. Aber es ist wichtig für uns, jeder, der das Opfer von Jesus angenommen hat, soll wissen, die Sünde ist gerichtet. Also, das ist so ein Wunder und das bestätigt die biblische Gesetzgebung, auch unsere menschliche Gesetzeswahrnehmung oder Gerechtigkeitssinn. Es wird nicht zweimal für das Gleiche bestraft. Wenn Jesus für meine Sünde die Strafe getragen hat, da werde ich für die nicht nochmal bestraft. Das ist das göttliche Prinzip. Diese Sünde oder dieses Gericht über die Sünde ist in der Weltgeschichte ein Wendepunkt, ein ganz entscheidender Wendepunkt. Und das ist, worauf sich unsere ganze Glaubenserfahrung, unsere ganze Hoffnung, unser Leben gründet. Dann spricht die Bibel von dem Selbstgericht der Gläubigen. Wo kennen wir diesen Text her? Wann lesen wir den immer? Beim Abendmahl. Und wie ist das Prinzip? Wenn wir uns selber richten, dann werden wir nicht gerichtet. Also wenn wir selber Korrekturen in unserem Leben vornehmen. Und das war der Bibeltext heute zum Beispiel in dem Ruf des Evangeliums, was Johann gelesen hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann stehen wir vielleicht im Gebet und bekennen, dass wir hier gefehlt haben, dass wir schwach sind und korrigieren uns und lassen uns neu ausrichten auf einen Wunsch, das Leben, Johann sagte, in den richtigen Wichtigkeitsgraden einzuteilen. Was ist wichtiger? Was ist für die Ewigkeit wichtig, dass mir das mehr am Herzen ist? So, wenn ich so ein Selbstgericht vornehme, dann ist das geschehen. Wenn ich das nicht vornehme, dann kann sein, so wie der Text da weiter auch sagt, und das Prinzip wiederholt er sich im Hebräerbrief, dann kommt die liebende Vaterhand und richtet mich. Damit was? Ich nicht verdammt werde, sondern umkehre. Dass Gutes geschieht, dass genau das geschieht. Deswegen, so das ist so vielseitig, wenn die Bibel über das Gericht spricht. So ist das auch eine Erfahrung, die noch lebendig ist, die erfahrbar ist, die zu unserem Leben gehört. Dann spricht die Bibel über das Gericht, über die Werke der Gläubigen. Das ist, was noch in Zukunft sein wird. Und deswegen von den zukünftigen Gerichten ist das das Erste. Und deswegen sagen einige Ausleger, wenn der Petrus hier schreibt, das Gericht beginnt im Haus Gottes, dann meint er, dass als erstes Gericht werden die Gläubigen im Richterstuhl Christi gerichtet. Und das beziehen sie dann auf den Text, den wir gelesen haben. Aber das ist nur so nebenbei bemerkt. Das ist ein Gedanke dazu. Aber dieses Gericht besteht noch vor. Es ist noch nicht geschehen. Es ist noch in der Zukunft. Es ist hilfreich, in dem Wortlaut dieses Textes ist das auch mit sehr deutlichen Worten erklärt. Der Paulus sagt in Vers 9, deshalb setzen wir auch unsere Ehre darin, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ja, es ist wichtig, wie ich als Christ lebe. Und er begründet das damit, sein ständiges Streben, Gott wohlgefällig zu leben. Womit? Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib verbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. So, und dieses Böse ist hier nicht im Sinne von Sünden, weil es geht hier nicht um die Sünden der Gläubigen, sondern um, so wie die Stelle im ersten Kapitel 3, 1. Korinther 3 sagt, vielleicht wird vieles von dem, was ich dachte, das ist gut, verbrennen. Es ist Stroh. Es ist zur eigenen Ehre gemacht worden. Es ist mit unehrlichen Absichten gemacht worden. Aber es geht grundsätzlich in diesem Bösen, weil es Verlust bringt, weil es nicht das Gute vorbringt. Aber die Sünde der Gläubigen an sich, die ist gerichtet in dem, was Jesus sagt, jetzt ist das Gericht über die Sünde geschehen. Aber vor dem Richterstuhl Christi geht es, so wie er sagte, einige werden gerettet wie ein Brand aus dem Feuer, wenn man noch ein Stückchen etwas aus dem Feuer holt und das nicht ganz verbrennt. So sagt er, es geht nicht um gerettet werden und verloren gehen bei diesem Gericht, sondern wird es Belohnung geben, werden die Werke geprüft, waren sie gut, werden sie vor Gott Bestand haben. Ein Gericht vor dem Richterstuhl Christi. Dann spricht die Bibel über das Gericht über die einzelnen Nationen. So können wir diesen Text verstehen. Das ist Zukunft, Matthäus 25, 32. Im Zusammenhang der Trübsalszeit wird sich vieles bei den Nationen daran entscheiden, wie sie sich zum Volk Israel verhalten werden. Und dieses Gericht der Nationen, können wir das so sagen, das ist wird auch etliche Mal als das Völkergericht genannt. Und der Wortlaut des Textes heißt, und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu der Linken. Und die Begründung später, die werden irgendwann mal fragen, auf welche Grundlage tust du das? Dann sagt er, was ihr dem Geringsten von meinen getan habt, das bekommt ihr jetzt zurück. Und so verstehen wir diese Stelle als sehr stark verbunden mit der Trübsalszeit und die Haltung der Nationen zum Volk Israel. Dann kommt noch ein Gericht über das Volk Israel bei der Wiederkunft Christi. Nach Zacharia bekehrt sich die Nation an einem Tag, aber bevor sie sich bekehrt, erlebt Israel ein sehr starkes Gericht Gottes. Und dieses Gericht Gottes führt die Nation zur Umkehr, zur Bekehrung, zu der Wendung zu Jesus. Aber das, was davor geschieht, die ganze Trübsalzeit, ist das Gericht über dieses Volk, das den Messias abgelehnt hat und, wie gesagt, in der großen Not sich zu ihm bekehren wird. Dann sagt Judas, dass es nach dem tausendjährigen Friedensreich noch einmal das Gericht geben wird über die Engel, die in der Gefangenschaft sind. Es ist eine für uns unbestimmte Zahl an Engeln, die indem dass sie dem Satan gefolgt sind und abgefallen sind, bewahrt werden, diese Geister zum Gericht, sagt Judas. Und dann ist noch das Gericht von dem weißen Thron. Noch einmal eine sehr entscheidende, tragische, traurige Angelegenheit in dem Abschluss des Weltgeschehens. Und danach beginnt neuer Himmel, neue Erde. Aber erstmal kommt noch das Gericht. Und Folgendes sagt das Buch der Offenbarung darüber. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Somit ist das Endgericht, das eigentliche endgültige Endgericht für die Toten, ist hier auch ein Überbegriff für unerrettete Menschen. Das geschieht nicht jetzt und noch nicht sofort. Das ist sozusagen der Abschluss der Wirksamkeit Satans. Das findet seinen Abschluss im Feuersee. Und deswegen ist es so zu verstehen, dass dieses Gericht vor dem weißen Thron da steht das Urteil schon fest. Alle anderen sind vorher auferstanden in der ersten Auferstehung, die zu Jesus gehören. Und hier sind nur noch die Menschen, die diese Gnade nicht annehmen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus auch, kann ich nicht aufhören, darüber zu sprechen, dass Menschen verloren gehen, wenn sie Jesus nicht annehmen. Deswegen sagt er, will ich zu euch nach Rom kommen, denn der Zorn Gottes ist über uns alle. Deswegen brauchen wir Jesus, wir brauchen das Evangelium, wir brauchen Vergebung, damit wir nicht vor dem Gericht des weißen Thrones kommen. Denn dann ist es wirklich zu spät. Das sind so einige von den wichtigen Gerichten, die der Zeit der Gnade und in der Zukunft noch ausstehen. Und wenn wir uns dann jetzt unserem Text wieder widmen und sagen, über welches Gericht spricht Petrus hier, dann würde ich gerne jetzt auch wieder Gedanken herausfordern, dass wir die teilen miteinander und uns hier im Glauben so auch erbauen in dem Wort Gottes. Bitte, wenn jemand Gedanken hat, dann teilt das gerne mit. So, wir haben ja hier nicht eine weitere Erklärung von Petrus, was er hier genau sagt. Aber wenn wir den Zusammenhang sehen, dass er über oder geprüfte Menschen, die ihr Leid auch als Gericht verstehen, dann ermutigt er uns, es geht ja jetzt um gläubige Menschen, dann ermutigt er gläubige Menschen, dass sie dieses Prinzip eigentlich für sie auch ein Mutmacher sein soll, wenn wir in Leid stehen. Dieses Prinzip, dass das Gericht beginnt im Hause Gottes. Und deswegen, wenn du Gericht erlebst, sagt er, dann bist du nicht ein Verworfener, sondern kannst du dich damit trösten, weil du zum Hause Gottes gehörtest. Und da beginnt das Gericht. Denn wahrscheinlich ist es eine Ableitung von dem, was Hesekiel mal gesehen hat, aus im alttestamentlichen Zeit, wohnte die Herrlichkeit Gottes im Tempel. Und dann gab es einen Moment im Leben von dem Volk Gottes, dass, wie er sagt, alles ist ungerecht. Es gibt keine Gerechtigkeit im Lande. Es ist alles verunehrt und alles nicht mehr heilig. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel aufgestiegen zum Himmel, zu Gott. Und ist nicht wiedergekehrt. Und dann, in dem Moment, das Bild sieht Hesekiel, dann sieht er einen Mann im leinenen Tuch und mit ihm noch einige Diener, die haben Schwerter des Gerichts in der Hand. Und er sieht im Bilde, dass sie in Auftrag bekommen von Gott, vom Himmel, sie sollen in diesem Land jeden erschlagen. Greis, in Kräften die Männer und Frauen, Kinder, denn es ist alles unrein. Und dass er das sieht, dann wollen die schon losgehen und dann sagt Gott zu diesen Menschen, die jetzt im Bilde, er sieht ja das alles im Bilde, dieses Gericht durchführen sollen, aber beginnt mit diesem Gericht bei meinem Heiligtum, fangt da an. Und aus diesem Prinzip können wir uns denken, dass Petrus das hier vielleicht auch sich dann erinnert und sagt, er schlägt jeden Sohn, den er lieb hat. Weil er hier aber gleichzeitig ein ermutigendes Wort sprechen möchte, denke ich doch, dass der Hauptgrund und der Gedanke ist, die leidgeprüfte Gläubige sollen wissen, wenn du auch Leid erlebst, das geschieht, weil du zum Hause Gottes gehörst. Und deswegen ist das ein Wort der Ermutigung, weil der ganze Zusammenhang dieses Textes mit den vorigen Versen, der spricht das aus, dass ein Wort an die Geprüfte ergeht, dass sie ermutigt werden. Das Haus Gottes ist ja auch wieder ein Begriff, den wir vielleicht so selbstverständlich nehmen und sagen, wer ist das Haus Gottes? Die Gemeinde. Es ist nicht ein Gebäude. Es ist die Gemeinde, es sind die Menschen. Und die Grundlage von dem, dass es das Haus Gottes ist, diese Bezeichnung ist im Neuen Testament sehr oft. Und der häufigste wiederkehrende Name für die Gemeinde ist die Gemeinde Gottes. Das kommt häufiger vor als jetzt die Gemeinde Jesu oder auch die Gemeinde der Erlösten. Es wird sehr oft im Neuen Testament wird die Gemeinde als die Gemeinde Gottes beschrieben. Und hier wird das als Haus Gottes beschrieben. Die Grundlage ist, so wie Jesus sagte in Johannes 14, wenn jemand auftun wird, da werde ich kommen und mein Vater wird kommen und wir werden einziehen bei diesem Menschen und Wohnung bei ihm machen. Das ist die Grundlage. Und wenn das dann sich zusammentut, diese Menschen, in denen Gott wohnt im Herzen, dann bilden sie Gemeinde. Und dann haben wir als menschliche Erfahrung natürlich Ortsgemeinden und unsere Gemeinde, solche Begriffe verwenden wir dann. Aber das ist auch in der Bibel unterteilt. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern. Die Gemeinde Jesu ist ein Leib. Die Gemeinde Gottes ist ein Leib. Und das Haus Gottes ist ein Leib. Da sind wir gar nicht so verteilt, wie wir uns kennen und sagen, das ist unsere Gemeinde, das ist eine andere Gemeinde. Das ist nur, weil wir Menschen so begrenzt sind. Wir kennen nicht alles gleichzeitig. Wir sind an Ort und Raum gebunden. Aber die Gemeinde Gottes, das Haus Gottes, ist groß und da sind alle Gläubigen, alle Erretteten der ganzen Welt, die gehören dazu. 1. Timotheus 3,15, da wird das auch so genannt. Da verwendet Paulus diesen Begriff und sagt, Timotheus, ich gebe dir ein paar Anweisungen, damit du weißt, wie man diese Fragen im Haus Gottes regelt. Und er ergänzt das auch und sagt, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Er nimmt das Bild des Hauses da. Wenn der Gerechte mit Not errettet wird, fand den Gedanken von Arnold Fruchtenbaum hier sehr einleuchtend, dass er sagt, diese Not der Gerechten ist nicht, weil sie genug gerechten Sachen gemacht haben, sondern hier ist vielmehr die Betonung darauf, dass es für die Errettung nur eine Möglichkeit gibt, und das ist Jesus. Und diese Not haben diese Menschen erkannt. Und deswegen gibt es hier nicht so, ich werde mich sehr bemühen, darum geht das hier nicht. Wir würden das Evangelium hier verdrehen, wenn wir das so annehmen würden. Wenn wir uns sehr bemühen, dann werden wir noch gerettet, und wenn nicht, dann nicht. Es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den sie errettet werden können, außer den Namen Jesus. Und so müssen wir diesen Text hier auch verstehen. Der Gerechte ist der, der Jesus angenommen hat. Und er hat eine ganz große Not, aber aus dieser Not rettet ihn der Herr Jesus. Und so wird hier aber wieder der ermutigende Gedanke wirkt hier auf uns Geschwister, dass wir wissen, das braucht Gott wahrscheinlich in seinem Plan. Wir würden es vielleicht gar nicht so sehen und nicht so planen, aber er sieht das so und plant das so, dass er sagt, das ist mir wichtig, dass die Welt es sehen kann, wenn sogar gläubige Menschen Leid erleben, Not erleben. Was wird dann mit dem sein, der gottlos ist, der keine Gottesfurcht hat? Oder wie er hier sagt, Sünder. Es ist vielleicht die gleiche Gruppe Menschen, aber beschreibt einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Der Gottlose erkennt keine göttliche Autorität. Der Sünder ist der, der diese Heiligkeit Gottes in seinen Geboten, in seine Anforderungen übertretet. Und somit wird dieser Kreis einfach größer. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, es gibt Gott, wir erkennen seine Existenz, aber leben will ich nicht nach seinen Ordnungen, dann bin ich ein Sünder. Und oft vermengt sich das natürlich zu einer Gruppe der Menschen. Und da will Gott uns nutzen, brauchen uns gläubige Menschen und sagen, für uns ist das vielleicht nicht ersichtlich, aber er hat das in seinem Plan. So ermutigt Petrus hier die Gemeinde Jesu und sagt, das ist ein Leiden nach Gottes Willen. Wo wird der gottlose Entsünder dann erscheinen? In unserem Gebet, Geschwister, wollen wir bitten, dass wir die Weisheit haben, das zu erkennen, wenn es Leiden gibt nach Gottes Willen in unserem Leben, dass man das erkennt und diese Segnungen, von denen Petrus hier schreibt, dass die uns nicht verloren gehen, dass wir nicht immer nur gegen alles kämpfen an Lebensführung Gottes, sondern auch in seinem Plan mit einsteigen. Aber dazu brauchen wir Weisheit. Ist das ein Leiden nach seinem Willen, was er nutzen will, was er brauchen will? Dann sagt er, erlebt ihr oder seid ihr glückselig, ob wir es erleben. Wir wollen es. Wir wollen darum ringen, dafür beten. Amen. Ich werde jetzt noch zum Abschluss beten. Lass uns aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir bekennen unsere Schwachheit unseres Fleisches, auch an Weisheit mangelt es uns, das zu erkennen, deinen wunderbaren Plan, deine göttlichen Absichten und dass du uns Menschen, deine Gemeinde auch mit in diesem Plan nimmst. Dass du damit Dinge verrichten möchtest, die für uns nicht ersichtlich sind. Aber das hast du so gewollt. Danke für diese ermutigenden Worte. Und immer wieder neu erfahren wir, dass dein Wort tragfähig ist, dass es uns trägt. Und so bitte ich auch für alle geprüfte Gotteskinder in deiner Gemeinde, dass wir in deinem Wort Trost erleben können, auch im Leiden. Amen. Ja, dann ist damit auch unsere Bibelstunde zu Ende. Allen einen gesegneten Heimweg.